durch meine Brust läuft eine Schlange, die wurde da von irgendjemandem eingegeben zum Beispiel und bedeutet jetzt zum Beispiel, dass ich eine ganz besondere Person bin, die ganz besondere Signale vielleicht auch empfängt von höheren Wesen und Stimmen, die mir sagen, ich bin der Auserwählte zum Beispiel. Ne? Das wäre so eine Kombination von Symptomen, wo, wenn wir keine anderen Gründe dafür finden, dass somatische Erkrankungen das erklären könnten, dann würden wir zum Beispiel sagen, unter bestimmten Bedingungen, das wäre eine schizophrene Erkrankung.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Heute haben wir ein Thema, das nichts für schwache Nerven ist. Wir gehen gedanklich in die Psychiatrie. Ich bin Christian Pflug von Radio Essen und ich habe den Essener Oberarzt und Psychiater Simon Kulshals zu Gast. Schönen guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie moderieren gelegentlich selbst einen Podcast namens Klinisch Relevant, also hallo Kollege. Um welche Themen, Krankheiten, Überschriften geht es da? Mal so drei Stichworte.
Das ist an sich ganz gemischt. Also das Ziel ist eigentlich, die Relevanz und auch die Breite von psychischen Erkrankungen ja verstehbar zu machen und auch sichtbar zu machen. An sich beschäftige ich mich sehr viel mit Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen. Auch Dingen wie Behandlung im Kontext von Anwendungen von Zwang und Unterbringung. Also das sind so Themen, die sich da wiederfinden, aber es ist insgesamt bunt gemischt, so durch die psychiatrische Landschaft hinweg.
Da sehe ich Themen, die wir heute bearbeiten können. Aber bevor wir richtig loslegen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologen, Psychotherapeuten und einem Psychiater?
Eine gute Frage.
Wird wahrscheinlich häufiger gestellt.
Ja, regelmäßig stiftet ja die Verwirrung. Also ich bin Arzt, ich habe Medizin studiert. Habe mein Staatsexamen gemacht, habe mich dann dazu entschlossen, eine Facharztausbildung zum Psychiater zu machen, also Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ein Psychologe ist jemand, der Psychologie studiert hat, also in der Regel ein Psychologiestudium absolviert hat und dann noch nicht mal zwingend auch als Therapeut arbeiten muss, sondern natürlich alles Mögliche machen kann, zum Beispiel als Wirtschaftspsychologe arbeiten kann zum Beispiel. Und Psychologen, die sich dann entscheiden, als Psychotherapeuten zu arbeiten, die machen dann eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Es gibt aber auch Ärzte, die beispielsweise Allgemeinmediziner sind oder Gynäkologen oder Gynäkologinnen, die feststellen, vielleicht wäre für meine Patienten auch ein psychotherapeutisches Angebot etwas für mich. Dann kann dieser Arzt oder diese Ärztin eine Zusatzweiterbildung zur ärztlichen Psychotherapeutin machen. Das sind so drei Möglichkeiten, die man dann eben unterscheiden können muss.
Wir reden gleich über das, was Sie konkret machen und je konkreter, desto mehr verstehe ich es wahrscheinlich, sonst frage ich nach. Also wir sprechen gleich weiter über auch geschlossene Unterbringung und seltsame Krankheiten, über Menschen, die sich von ChatGPT helfen lassen wollen und die Sorgen und Nöten gerade von jungen Menschen, also wie üblich ein weiter Themenmix und wir lernen einen Menschen kennen, heute mal wieder aus dem Bereich Gesundheit bei Essen im Ohr, dem Podcast mit Gästen wie dem Bischof, einer Domina, einem Rennfahrer oder dem Männerarzt zuletzt. Ja, auch der Oberbürgermeister war schon da, aber nicht beim Thema Gesundheit. Alles findet ihr online bei uns und überall, wo es Podcasts gibt. Schaut also mal rein, klickt das Podcast-Abo an, dann verpasst ihr nichts. Das muss ich immer gerne sagen, denn das lohnt sich, wenn ihr erinnert wird. Und alles ist natürlich kostenfrei. Inzwischen rund 150 Ausgaben von Essen im Ohr. Neben unseren anderen Podcasts Redebedarf, der jetzt auch wieder neu startet, und der Tag in 5 Minuten. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne diese Fragen an podcast@radioessen.de. Solang meine längste Vorrede. Jetzt wieder zum Gast, Simon Kulshals. Wir haben erstmal einen Steckbrief, um Sie vorzustellen. Also es ist wirklich so vorzustellen, da ist nicht viel Platz drin. Ich habe ein paar Schlagworte und Sie antworten. Sind Sie bereit?
Ja.
Vollständiger Name?
Simon Kulshals.
Wann und wo geboren?
Am 25.05.83 in Recklinghausen.
Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Ohr-Erkenschwick.
Och, das klingt schön. Ihre Ausbildung, Sie haben das gerade schon angedeutet.
Ich habe erst Abitur gemacht. Ich bin zur Waldorfschule gegangen, habe da auch eine Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker absolviert, also IHK geprüfter, werksterfahrener Kollege sozusagen, habe dann Abitur gemacht und eben jetzt meine Tätigkeit als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Da sind wir bei aktuelle Jobbezeichnung.
Genau.
Das ist bei den evangelischen Kliniken Essen-Mitte, um das
genau, ich habe meine Ausbildung da begonnen als Psychiater, habe eigentlich vorher in der Neurologie angefangen zu arbeiten, im Uniklinikum in Bochum, habe da mit Neurologie begonnen, weil ich es als sehr reizend empfunden habe und bin dann aber in der Psychiatrie gelandet.
Jetzt zur Person, Zahl der Ehen und der Kinder.
Verheiratet, einmal, 3 Kinder.
Haustiere.
Keine Haustiere.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Mein Zuhause.
Also Wohnzimmer, oder?
Mein Garten, ja, so. Meine Familie. Mhm.
Genau. Lieblingsbestellung im Restaurant?
Pizza. Unterschiedliche Sorten. Mhm. Pizza Diavolo.
Oh, okay, aber nicht Hawaii oder so.
Nein.
Größtes Hobby?
Größtes Hobby. Ich habe ein paar Hobbys, die ich gerne mehr ausüben würde, aber ich denke, Musik ist ein Hobby von mir und Basketball.
Also Musik selber, musizieren.
Ich habe angefangen, Gitarrenunterricht wieder zu nehmen. Ich habe 10 Jahre Querflöte gespielt, wo ich aufgewachsen bin. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Musik, aber weniger jetzt so in der Anwendung. Ich höre sehr viel Musik und höre gerne Musik und würde mir wünschen, mehr auch Musik aktiv zu machen. Ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt, auch noch eine Bude in der Garage stehen, also Dinge, die ich gerne mehr machen würde.
Ja. Das wollen wir im Radiostudio doch hören, ein bisschen, wo Krach gemacht wird. Liebstes Urlaubsziel?
Das wechselt, aber Thailand ist ein schönes Ziel, finde ich persönlich. Wir sind sehr häufig nach Florida gefahren, auch ein schönes Ziel. Aber auch spanische Inseln, spanisches Festland,
muss
Italien.
Schon ein bisschen weiter sein als Fichtelgebirge oder
auf jeden Fall.
Niederrheingebiet.
Muss Ausland sein.
Mhm. Ihre größte Stärke?
Ich bin zuverlässig. Ja, ich glaube, ich bin zuverlässig und ich bleib dran. Und wenn ich mich einmal verbissen habe, dann versuche ich eine Lösung zu schaffen.
Ihr größtes Laster zuletzt noch?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich ein richtiges Laster, habe, aber ich glaube, manchmal den Überblick ein bisschen zu verlieren. Das ist, glaube ich, ein
eine Schwäche.
Das fällt auf.
Ja. Okay, ich habe noch 5 Entscheidungsfragen. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Lieber beides. Nein, ich kann sowohl als auch, aber ich esse auch sehr gerne Fleisch. Also Fleisch ist gut.
Ich mache irgendwann nochmal so einen Querschnitt. Ich habe ja nur viele Ärztinnen und Ärzte zu Gast. Also alle haben Kaffee in großen Mengen sogar hier angegeben und Fleisch ist auch immer dabei. Das ist ganz interessant. Macht mir nicht so ein schlechtes Gewissen. Lieber Hemd oder lieber T-Shirt?
T-Shirt.
Dortmund oder Schalke?
Bochum.
Essen wäre auch eine gute Antwort.
Auf keinen Fall.
Sie dürfen bleiben. Wir kommen zum eigentlichen Inhalt. Also Herr Kurzhals, Ihr Aufgabengebiet ist die psychiatrische Notfallversorgung und die Leitung einer geschützten allgemeinpsychiatrischen Akutstation bei den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Ich habe das mal von der Internetseite so genommen, damit ich nichts falsch mache. Lassen Sie uns das mal auseinandernehmen. Also fangen wir mit den Notfällen an. Wann ist so ein psychiatrischer Fall ein Notfall? Also ich denke da an Vorfahren mit Blaulicht. Gibt es das auch?
Unbedingt. Also ja. Wir haben auch mit der Blaulichtfamilie sehr viel zu tun. Wir haben eine große Schnittmenge. Also Notärzte, Rettungsdienst, Polizei. Analog eigentlich zu medizinischen Notfällen. Ja, also wenn akute Symptome, Verhaltensstörungen dazu führen, dass Gefährdung für Patienten oder eben auch für Dritte auftreten und in dem Kontext eine Diagnostik bzw. Behandlung notwendig wird, dann ist es ein psychiatrischer Notfall und dann kommen wir häufig ins Spiel. Genau.
Also entweder die Person selbst oder jemand anderes ruft dann Polizei oder Notruf 112. Ne? Was kann das sein, dass jemand durchdreht, die Wohnung verwüstet, andere mit dem Messer bedroht, rumschreit oder also so ein bisschen konkret?
Es gibt ganz verschiedene Konstellationen. Ja, tatsächlich ist es so, dass ein großer Teil der Menschen, die bei uns notfallmäßig vorgestellt werden, häufig gar nicht selber anrufen, sondern da wird verständigt durch Angehörige oder auch durch Behandler, die dann zuweisen zum Beispiel, aber eben auch durch Dritte, die Person vielleicht gar nicht kennen, aber vielleicht Verhaltensstörungen bemerken, die dann mit Gefährdungsverhalten einhergehen. Das können Personen sein, die einen verwirrten Eindruck machen, die den Eindruck machen, dass sie nicht wissen, was sie tun, die sich vielleicht gefährden, indem sie einfach auf die Straße laufen, ja, und unachtsam sind. Aber es gibt natürlich auch Personen, die teilweise aggressiv auftreten oder bedrohlich auch wirken. Das ist ein ganz breites Spektrum, was wir so sehen in der Klinik. Es gibt aber auch einen großen Teil von Personen, die sich selber vorstellen in den Kliniken, also die selber akut kommen mit Problemen, die dann berichten und wo wir dann versuchen, eine Lösung zu finden. Also es ist ein sehr breites Feld.
Und was ist da am häufigsten? Also nehmen wir erstmal die Selbstvorsteller, die in die Klinik kommen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich...
Zum Beispiel, also es gibt ein relativ breites syndromales Bild, sind eben so Angststörungen, Depressionen, ne? Also Menschen, die Störungen auch des Gefühlserlebens haben, auch Menschen, die suizidale Denkinhalte zum Beispiel entwickeln, also selber Gedanken haben, will ich mein Leben so weiterleben, ne? Will ich mein Leben beenden? Also das sind da alles Fragen, die häufig auch von Personen selber als bedrohlich wahrgenommen werden, die dann versuchen, sich Unterstützung zu suchen. Also das so Selbstvorsteller kommen in der Regel so aus dieser Gruppe Angststörungen, Panikattacken, ja, Überforderungen und auch depressive Störungen. Der Großteil der Menschen, die gebracht werden in die Klinik, teilweise ja auch ohne ihren eigenen Willen, entfallen eigentlich auf intoxikationsassoziierte Verhaltensstörungen, also Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren und sich dann anders verhalten, zum Beispiel ganz akut.
Also landläufig Drogen.
Genau, Drogenmissbrauch oder Drogen oder Abhängigkeit von Substanzen und sich dann entweder gefährdend verhalten für sich selber oder andere. Oder eben auch Personen mit psychotischen Störungen, also Menschen mit schizophrenen Erkrankungen, aber auch Menschen mit schweren kognitiven Erkrankungen, ja, wie demenzielle Entwicklungen, Menschen, die kognitive Störungen entwickeln, die ihnen das eigene Leben nicht mehr gut ermöglichen, wo reduzierte Selbstversorgungsmöglichkeiten da sind, wo auch Angehörige überfordert sind zum Beispiel. Ja, also das ist ein ganz bunter Mix an Menschen, die wir sehen in den psychiatrischen Kliniken und eben auch jede Altersgruppe.
Ne? Jetzt stecken da schon ganz viele Aspekte drin. Also müssen wir nacheinander mal durchgehen. Das eine war Zwangskontext, beziehungsweise dass jemand nicht freiwillig zu einem Arzt gehen will. Da kommen wir später noch drauf. Was kann ich denn tun zum Beispiel oder was tun Sie? Gehen wir aber nochmal zu der Situation zurück. Da kommt jemand oder Sie werden wohin gerufen durch Passanten oder durch die Polizei, die vielleicht schon da ist, dass sie gebraucht werden. Das ist dann so eine Art Erste-Hilfe-Situation. Jetzt so also beim Unfall Erste-Hilfe und Erste-Hilfe-Kurs, da denkt man daran, gut, jetzt Herzmassage und stabile Seitenlage und Ähnliches. Wie ist die Erste-Hilfe bei Ihnen?
Ja, wir in der Psychiatrie wenden ja leider gar nicht die Erste-Hilfe direkt vor Ort an, sondern wir sind ja diejenigen, die angefahren werden. Ja, also diejenigen, die die Initialhelfer sind, sind ja häufig eben Menschen, die in der Psychiatrie nicht unbedingt weitergebildet sind. Ja, also wir haben es ganz viel mit Notfallsanitätern zum Beispiel zu tun oder auch Polizisten, die ersten Ansprechpartner sind von Patienten, die natürlich gut beraten sind, wenn sie Kompetenzen aufweisen. Was sind eigentlich psychische Erkrankungen? Wie rede ich vielleicht auch mit jemandem, wo ich glaube, dass der eine psychische Erkrankung hat? Das ist sehr heterogen, sind da die Kenntnisse verteilt. Es gibt aber gerade wo Sie das sagten, es gibt ja auch so Ersthelfer, medizinische Ersthelfer, und das gibt es auch seit einigen Jahren im Bereich Mental Health First Aid sozusagen, wo man als Interessierter oder als Laie, aber natürlich auch als Profi, als jeglicher Mensch sich ausbilden lassen kann in so einem Kurs. Wie kann ich eigentlich Menschen in akuten psychischen Krisen unterstützen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Mittel? Was gibt es auch für Strategien, wie ich mit denen sprechen kann? Das ist eine erfreuliche Entwicklung, die kommt so aus dem australischen, angloamerikanischen Raum, wo das schon seit vielen Jahren gebräuchlich ist. Aber tatsächlich sind die Personen, die draußen jetzt akut krank werden, erstmal entweder auf ein funktionierendes Hilfesystem angewiesen, also auf den Notarzt oder die Notärztin, die dann hoffentlich weiß, was sie tun muss, wenn sie mit jemandem zusammenkommt.
Was wäre richtig, also was hilft häufig? Ist das erstmal eine Beruhigungsspritze? Ich sage das jetzt mal wirklich als Laie. Ne? Oder Ansprache, ruhig reden und so. Oder was sind so die Mittel, mit denen auch Notärzte und Rettungshelferinnen vor Ort das erste gut richtig machen können?
Ja, sprechen hilft. Ne? Das, was wir in der Klinik machen, wir versuchen ja sehr schnell eine Bindung aufzubauen zu den Patienten, weil wir wissen, dass Medikamente können auch helfen, wenn wir die richtig gut einsetzen. Aber was erstmal gut hilft, ist, wenn die Patienten Vertrauen aufbauen können zu uns. Und das hilft natürlich auch draußen im Kontext jetzt eines akuten psychiatrischen Notfalls. Ja, dass eine Person versteht, da kommt jemand, der mir helfen will, der mich unterstützen will. Und der tut dann sein Möglichstes. Und das müsste erstmal eben ein Kontaktaufbau sein, ne, zu erklären, guten Tag, mein Name ist XY, ich bin jetzt da, um Sie zu unterstützen. Was ist los? Was können wir feststellen? Das hat natürlich Limits. Ne? Also es gibt eben Menschen, die reagieren dann auch auf Ansprache nicht. Da gibt es dann eben andere Möglichkeiten. Aber man muss es abhängig machen von dem, was man vor sich hat. Ne? Also man muss sicherlich mit einer Person, die jetzt gerade massive Angst hat, dass sie jetzt gerade stirbt, zum Beispiel im Rahmen von einer Angsterkrankung, natürlich ganz anders sprechen als mit jemandem, der aggressiv auftritt. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung, die gezeigt hat, dass wenn Notärztinnen mit psychiatrischen Notfällen in Berührung kommen, benutzen die weniger häufig Medikamente als ihre männlichen Kollegen. Also. Ja, das heißt, Frauen sind ja auch vernünftige Wesen im Vergleich zu Männern, könnte man so sagen. Ja, also sage ich jetzt einfach mal so ganz platt als Mann, weil da einfach häufig viel mehr ein Rational auch da ist und eine größere Empathie jetzt zum Beispiel auch als bei männlichen Pendant. Und das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis, so dass Frauen einfach eher auf verbale Deeskalation dann Wert legen, anstatt jetzt schnell die Spritze zur Hand zu haben.
Wenn ich der Erste am Ort des Geschehens bin, also sprich, Sie haben es vorhin gesagt, wir gehen hier durch die Stadt und ich sehe jemanden, der verhält sich komisch, entweder nicht orientiert, verwirrt oder schreit oder wirkt bedrohlich. Wie muss ich helfen? Ne? Also wie gesagt, Ersthelfer habe ich auch mal gelernt, aber in dem Fall bin ich natürlich auch überfordert. Jemanden ansprechen, der gefährlich wirkt, ja, ist womöglich auch keine so gute Idee. Also wie kann ich mich verhalten? Wie mache ich das?
Auf jeden Fall. Also das ist gar nicht so einfach, weil erstmal muss ja der Gedanke im Vordergrund stehen, traue ich mir das überhaupt zu? Ja, habe ich Angst? Oder kann mir wirklich was passieren? Das sind ja alles mögliche Szenarien. Ich kann überfordert sein, ich kann Angst haben. Und es kann mir natürlich auch was passieren. Es ist was anderes, wenn jemand irgendwie vor mir zusammenbricht und ich glaube, der hat jetzt einen Herzstillstand, ja, wo ich weiß, okay, da wird mir jetzt vermutlich nichts passieren, wenn ich da jetzt Ersthelfer bin. Es ist natürlich was anderes. Ja, also da ist erstmal der erste Gedanke muss erstmal sein, traue ich mir das überhaupt zu? Kann ich das machen? Fühle ich mich dabei auch sicher, um das zu machen? Und dann kann es manchmal schon ganz einfach sein zu fragen, was ist los? Sie wirken irgendwie auf mich, als wenn sie überfordert sind, als wenn sie Hilfe brauchen. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich jemanden für Sie anrufen? Oder ne, brauchen Sie irgendwas Bestimmtes? Also das kann einfach auch nur mal ein Ansprechen sein zunächst mal und dann gucken, wie man von diesem Punkt aus weitergeht. Was relativ einfach ist, ist einfach Notruf anzurufen. Mhm. Das geht relativ gut und funktioniert in Deutschland ja auch sehr gut. Es wird sehr viel angerufen.
Ja, das ist aber auch die Frage. Ich habe auch schon mal angerufen. Wir haben ja hier eine große Scheibe auch beim Radio Essen Studio und geguckt, ansprechen draußen war irgendwie nicht möglich, aber jemand ging auf Menschen zu und schrie die an und so. Also habe ich einen Notruf gewählt. Man fragt sich aber immer, naja, ist der jetzt nur ein bisschen schlecht drauf oder holst du da doch mal lieber Polizei oder Krankenwagen? Wie erkenne ich die Schwelle? Wahrscheinlich werden Sie sagen, ist auch schwierig, ne? Und hängt ja vom Fall ab.
Steht leider nicht dran. Ne? Ja, ja, also es winkt keiner mit dem Pfahl und sagt, jetzt wird's ernst. Ne? Wobei eigentlich die Gesellschaft draußen hat ein relativ gutes, auch Menschen, die sich draußen aufhalten, in Gemeinschaften auch unterwegs sind, haben ein relativ gutes Gespür dafür, dass bestimmte Verhaltensweisen dann doch eben ja so vielleicht auch als störend empfunden werden oder auch als bedrohlich empfunden werden, dass man zumindest einmal sich überlegen sollte, ist das etwas, was vielleicht im Rahmen einer psychischen Erkrankung da ist oder, was noch viel häufiger ist, aggressives Verhalten ist ja nicht Kennzeichen von psychischen Erkrankungen, sondern aggressives Verhalten kann durch alle möglichen Dinge begründet sein. Also eben auch durch Intoxikation, hatten wir gerade gesagt. Also Intoxikationen sind selber ja keine psychische Erkrankung, sondern Intoxikation ist ein internistisches Erkrankungsbild. Oder eben auch durch Medikamente, die ich nehmen muss, weil ich etwas habe. Oder vielleicht auch, weil ich zu wenig getrunken habe und dann aggressiv werde. Es gibt ja auch Menschen, die einfach älter werden und auch kognitive Störungen entwickeln und ein anderes Verständnis von Hunger, Durst, Aktivität auch haben, wo sich einfach auch Aggressivität entwickeln kann. Also da muss man sich immer überlegen, was müssen wir ausschließen, damit wir davon ausgehen können, dass es eine psychische Erkrankung ist.
Also wenn ein Fahrradfahrer einen Autofahrer anschreit und der zurückschreit, dann ist das noch keine psychische Erkrankung.
Wir müssen es immer kontextuell betrachten.
Vielleicht
natürlich,
hat der Autofahrer auch einfach zu wenig getrunken, aber vielleicht liegt dem auch noch ein anderer Konflikt zugrunde.
Ja. Vielleicht ist er auch einfach impulsiv. Ne? Also gerade Stadtleben, Stadtverkehr, ne? Das macht Stress. Auf Stress reagieren wir alle sensibel und empfindlich. Und im Stress gibt es natürlich auch schon mal das ein oder andere impulsive Wort und auch Schimpfen und erbost sein gehört alles dazu.
Ne? Gutes Stichwort. Ist das mehr geworden? Weil es wird ja stressiger, das Leben. Also fast alle, die ich kenne, sagen das. Und es gibt ja auch Untersuchungen, dass einfach die vielen Dinge, die in der Welt passieren, von Klima, Krieg bis hin zu privaten Schicksalen, die sich offensichtlich häufen, Firmen geraten ins Wanken und so weiter, Inflation. Merkt man das? Wird das mehr? Also aus Stress eben auch Erkrankungen, die sich bilden oder Probleme, die bei Ihnen landen?
Es gibt ja eine Umfrage, die gar nicht so alt ist, wo festgestellt worden ist, dass die Menschen heutzutage sehr viel gestresster sind als noch vor 20 Jahren. Es gibt ja ganz viel gesellschaftliche Veränderungen, also Dinge, die uns ganz lange Halt gegeben haben und Dinge, die uns ganz lange in Sicherheit auch gewogen haben, die sind ja ganz anders geworden mittlerweile. Ja, wir haben viel mehr Ein-Personen-Haushalte zum Beispiel. Ne? Diese Institutionen, Kirche und Religion, auch familiärer Zusammenhalt hat sich ganz stark verändert in den letzten Jahren, sodass eben alle diese Dinge in Summe und eben auch eine mehr Anforderung an den Menschen, man ist mehr gefordert auf der Arbeit, es wird mehr erledigt, man ist ständig erreichbar. Das führt natürlich zwangsläufig zu einem höheren, zu einer kürzeren Zündschnur sozusagen. Und kann dann eben häufig auch solche Verhaltensweisen erklären. Das ist jetzt natürlich so eine relativ simple Draufsicht aus einer naiven Psychiaterperspektive. Aber ja, ich denke, das ergibt so gar nicht so, ist gar nicht so fernliegend, glaube ich.
Meinen Sie, ist es mehr ein Großstadtphänomen, dass man es hier mehr findet durch Stress und Enge und viel Geräusche und Schnelligkeit und ähnliches?
Total. Es gibt ja gute Untersuchungen dazu, dass bestimmte Erkrankungen häufiger auftreten, wenn sie in der Großstadt aufwachsen. Ne? Also ja, Erkrankungen, die assoziiert sind, wie zum Beispiel schizophrene Erkrankungen, die assoziiert sind mit einer höheren Häufigkeit in Ballungsgebieten. Ne? Das wird mit verschiedenen Faktoren erklärt, also verschiedene Umweltfaktoren, aber eben auch diesen Stress, den eben so eine Großstadt ausmacht.
Ne? Wie erkenne ich Schizophrenie, wo wir schon mal dabei sind?
Das ist auch für uns Kliniker nicht so einfach. Mhm. Ja, also selbst wir Profis, es gibt natürlich Regeln, also es gibt also diagnostische Manuale, an denen wir uns orientieren als Psychiater. Psychiater laufen ja nicht die ganze Zeit mit einem Stethoskop oder mit einem Hämmerchen durch die Gegend, sondern wir haben ein Symptombuch sozusagen, an dem wir uns orientieren und dann schauen, ob wir bestimmte Symptome feststellen können. Schizophrenie ist vor allen Dingen eine Störung der Wahrnehmung. Also Personen mit einer schizophrenen Erkrankung nehmen die Umwelt und die Realität anders wahr als wir. Ja, mhm. Oder was, wenn ich wir sage, meine ich als diejenigen, die nicht an einer psychotischen Erkrankung leiden. Das heißt, es werden Informationen anders verarbeitet, anders verknüpft und daraus wird dann eine andere Wahrnehmung und die Realität wird anders bewertet als von den nicht erkrankten Menschen. Es gibt dann so Phänomene wie Halluzinationen zum Beispiel, also Hören von Stimmen, mhm. die jetzt keinen passenden Menschen dazu haben, der diese Stimmen generiert, sondern die Stimmen, die existieren nur im Kopf von dieser Person beispielsweise. Das sind Stimmen, die miteinander reden zum Beispiel oder Stimmen, die mit dem Patienten oder mit dem Menschen reden oder über den Menschen reden, die teilweise auch dann entweder als sehr bedrohlich, sehr störend, sehr beeinträchtigend dann wahrgenommen werden. Das sind so die landläufigen Symptome, die sehr häufig vertreten sind. Also Störung der Wahrnehmung, Entwicklung von Überzeugungen, die mit unseren kulturellen Überzeugungen nicht übereinkommen, wie durch meine Brust läuft eine Schlange, die wurde da von irgendjemandem eingegeben zum Beispiel und bedeutet jetzt zum Beispiel, dass ich eine ganz besondere Person bin, die ganz besondere Signale vielleicht auch empfängt von höheren Wesen. Und Stimmen, die mir sagen, ich bin der Auserwählte zum Beispiel. Das wäre so eine Kombination von Symptomen, wo, wenn wir keine anderen Gründe dafür finden, dass somatische Erkrankungen das erklären könnten, dann würden wir zum Beispiel sagen, unter bestimmten Bedingungen, das wäre eine schizophrene Erkrankung.
Merke ich als Patient einer Schizophrenie das selber oder kann ich das selbst nicht erkennen?
Das ist eben dieses Perfide an dieser Störung der Wahrnehmung, dass Betroffene das eben häufig nicht zu erkennen vermögen. Ja, also es gibt dieses Stichwort fehlende Einsicht. Anosognosie ist der Fachterminus dazu. Jeder, den das interessiert, das gerne mal eingeben bei Google und da hoffentlich ganz interessante Sachen finden. Aber es gibt einen großen Teil von Personen, die psychotische Erkrankungen haben, die eben dieses Merkmal aufweisen, dass die selber nicht erkennen, dass sie erkrankt sind, weil die Wahrnehmung so stark verändert ist, dass die eben darunter dann sehr leiden, weil sie einfach nicht behandelt werden. Und das sind eben Dinge, die auch unsere Aufgaben sind als psychiatrisch Tätige, eben genau auch bei diesen Personen Sorge zu tragen, dass die auch überhaupt eine Behandlung bekommen können.
Ich habe jetzt eine Frage, die müssen Sie nicht beantworten, aber mir geht sie durch den Kopf. Menschen mit Schizophrenie, kann das sein, dass die öfter auch mal Verschwörungstheoretiker oder US-Präsidenten werden?
Ich glaube, wir haben ja sehr viele phänomenologische Dinge, die wir bei Menschen beobachten. Und Menschen sind soziale Wesen, Menschen sind Wesen, die ihre eigenen Überzeugungen bilden können und sich auch Erklärungen daraus ableiten aus eigenen Überzeugungen. Und der Großteil der Menschen ist glücklicherweise nicht psychisch erkrankt. Ja, das heißt wiederum auch, dass der Großteil der Personen, die wir so im öffentlichen Leben, wie zum Beispiel den US-Präsidenten, den Sie gerade wahrscheinlich meinten, ganz subtil, den halte ich jetzt nicht für psychisch krank zum Beispiel.
Sind eher Charaktereigenschaften.
Ich glaube, das ist ein erschreckend normaler Mensch, der eben einfach eine bestimmte Position hat, eine bestimmte Sichtweise auf die Welt entwickelt hat, die für ihn sehr gut funktioniert und ihm auch Erfolg und viel Zuspruch beschert. Also er hat sicherlich kein Verlust an Funktionsniveau, sagen wir es mal so. Also Dinge, die wir eigentlich mit schweren psychischen Erkrankungen einherbringen, nämlich Menschen, die Leid erleben, Menschen, die Funktionsverlust zeigen, Menschen, die sich nicht mehr gut versorgen können, Menschen, die häufig auch marginalisiert sind und am unteren Ende der ökonomischen Leiter stehen, Das sind alles Dinge, die bei diesen Personen jetzt, die sie jetzt so ansprachen, gar nicht zutreffen. Ja, also es gibt ja Despoten und mächtige Männer, mächtige Menschen, die für meine Begriffe nicht zwingend eine psychische Erkrankung aufweisen.
Können jetzt viele durchgehen, aber sie werden vernünftigerweise sagen, Ferndiagnosen sind immer schwierig. Ja, genau. Das kann ja auch Prägung sein aus Erlebnissen der Kindheit und das, was man vielleicht als Vorbild aussieht oder aus Not als Kind. Und es kann aber auch genetisch sein. Wie ist das bei psychischen Erkrankungen? Spielt da die Gene die größere Rolle oder es kann vieles durch Kindheitserfahrung, Prägung, Schockzustände oder einzelne Ereignisse können die Auslöser oder Verursacher sein?
Es ist bei psychischen Erkrankungen sehr komplex. Also es gibt seit vielen Jahren ganz viele Anstrengungen, auf alle möglichen erdenklichen Wege nachzuweisen, dass es diese einzelnen biologischen Faktoren gibt, in der Hoffnung feststellen zu können, wen können wir so früh, wen müssen wir so früh wie möglich behandeln, damit wir Schlimmeres verhindern. Und dabei hat sich aber herausgestellt, dass es nicht so einfach ist. Wir reden über den Menschen als solches, über ohnehin schon sehr komplexe Angelegenheit. Wir wissen über viele Dinge, die bei uns im Gehirn zum Beispiel ablaufen, die ja unser Tor zum Bewusstsein sind und auch unsere Verhaltenssteuerung letztlich ausmachen, wissen wir über viele Dinge noch gar nicht so richtig gut Bescheid, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und so sind die Gründe für psychische Erkrankungen als Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren, also wir nennen das dann multifaktorielle Bedingungen, daran ist es geknüpft. Ja, also es gibt nicht diesen einen, das wäre auch gruselig, wenn es diesen einen Faktor geben würde, wo das so ist. Aber es ist ein Zusammenspiel aus Faktoren. Es sind genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel als Familienangehörige jemanden habe, der eine schwere psychische Erkrankung hat, dann habe ich ein gewisses Risiko, das auch zu entwickeln. Aber es gibt auch Angehörige, die schwerst erkrankte Angehörige haben und selber gar nicht erkrankt sind. Wiederum gibt es Menschen, die schwerste Traumata erleben, wo man eigentlich nachvollziehbar sagen würde, müsste eigentlich auch eine Traumafolgestörung entwickeln zum Beispiel. Der Großteil der Menschen, die irgendeine Art des Traumas erleben auf unserer Welt, entwickelt ja gar keine Traumafolgestörung. Das heißt, da müssen bestimmte konstituierende Faktoren, also bestimmte Bedingungsfaktoren schon da sein, die eben auch Kindheitserfahrungen, biografische Lernerfahrungen mit einbeziehen können, aber eben auch Erfahrungen oder Aspekte, die biologisch sind, die genetisch auch sind, die dann zusammenwirken.
Das ist interessant, in den nächsten Punkt bei mir auf dem Zettel, das ist Traumafolgestörung, also dass ich mir vorstelle, da ist was passiert in der Kindheit oder auch im Erwachsenenleben, irgendein kritisches Lebensereignis oder was auch immer, Unfall vielleicht auch. Sowas kann aber, ja, wir haben gerade gesagt, kann genetisch natürlich schon irgendeine Disposition sein, dass das bei dem einen passiert, bei dem anderen nicht. Aber sowas kann fürs Leben eine psychische Erkrankung auslösen, die ganz schwer einzufangen ist.
Unbedingt. Also wir haben Patienten natürlich, die wir in Kliniken betreuen, die unter solchen Traumafolgestörungen extrem leiden. Ja, das ist nicht ausgemacht, wann das passiert. Also es hängt natürlich von einem Trauma ab. Man muss ein Trauma ja zumindest haben als Auslöser.
Was kann das zum Beispiel sein?
Das kann ein einmaliges Trauma sein zum Beispiel. Das kann, wie Sie schon sagten, ein Unfall sein, ein einschneidendes Erlebnis, was man vielleicht auch selber als lebensbedrohlich empfunden hat. Also ein bedrohliches Ereignis, wo ich selber um mein Leben fürchte oder mein Leben derart in Gefahr sehe, dass ich das als extremes Bedrohungsereignis wahrnehme. Das können Unfälle sein, das können Naturkatastrophen sein, das können aber auch in anhaltenden Traumatisierungen eben Dinge sein, die ich zum Beispiel im Rahmen von Missbrauch erlebe. Ja, also sexueller Missbrauch wäre da so ein typischer Faktor,
ich denke gerade an typischer Klassiker. Trinkenden und prügelnden Vater oder Onkel oder Mutter
oder. Oder eben auch emotionalen Missbrauch. Es muss ja auch nicht immer körperlicher Missbrauch sein. Also da gibt's genügend Dinge, auch Menschen, die Kriegserfahrungen machen zum Beispiel. Ja, oder ein typisches Beispiel wären eben auch Vergewaltigungen, ja, oder Menschen, die mehrfach vergewaltigt werden zum Beispiel. Also sexuelle Traumata. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bedingungen, die da für Traumata vorliegen können. Und ein Teil dieser Menschen entwickelt dann so eine Traumastörung, die sich dann auch wieder aus bestimmten Symptomen zusammensetzt, wo wir als Psychiater dann in unser Symptombuch reingucken, um zu prüfen, okay, sind das jetzt die passenden Symptome? Ne? Also typisch wäre zum Beispiel, dass Menschen, die Traumafolgestörung haben, Dinge vermeiden. Also die versuchen, bestimmte Situationen gar nicht mehr entstehen zu lassen, ziehen sich sehr stark zurück, gehen vielleicht auch gar nicht mehr raus, weil sie das Vertrauen in den Alltag verlieren oder müssen an Situationen immer wieder denken. Ja, also haben Flashbacks, so nennen wir das, ne, dass sie sich dann in dieser Situation sozusagen wiederfinden und dann diese Angst nochmal erleben und auch diese extreme Hilflosigkeit und Furcht. Das sind dann eben Symptome, die wir dann messen und dann schauen, gibt es eben eine diagnostische Zuordnungsmöglichkeit, gibt es eben so eine Diagnose, die wir dann vergeben und dann können wir den Patienten versuchen zu helfen mit den therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben, ob das eben Psychotherapie ist, ob das medikamentöse Behandlungsverfahren sind. Ja.
Sie haben es eben schon gesagt, auch Drogen oder eben Substanzen spielen wahrscheinlich häufig eine Rolle, vielleicht indirekt. Jemand hat ein Trauma oder ein Erlebnis und fängt dann an zu trinken oder sich irgendwas anderes einzuwerfen, zu spritzen, was auch immer. Wie oft spielen Drogen oder solche Substanzen eine Rolle? Ich glaube, die haben schon einen großen Anteil von...
Auf jeden Fall. Also es kommt kompensatorisch ist das natürlich auch relativ naheliegend. Ja, also Personen, die Dinge erleben, mit denen die sich schwer auseinandersetzen können, versuchen ja häufig auch unbewusst das erstmal zu verdrängen und wegzuschieben. Und da gibt es einfach Dinge, die wir uns in unserer Zivilisation angeeignet haben, die da sehr gut funktionieren. Und das funktioniert dann eben mit Konsum von Suchtmitteln. Alkohol ist ein ganz großes Problem.
Ja, eben so offen und akzeptiertes Mittel. Ne?
Riesengroßes Problem.
Wie ist das mit Kiffen?
Wir haben also ein großer Teil von den Patienten, die wir haben, weist eben auch Substanzkonsumstörungen auf. Ne? Also sind Abhängigkeitserkrankungen. Und das ist vor allen Dingen Alkohol. Aber das ist jetzt natürlich auch zunehmend, auch im Rahmen der Legalisierung, ist das zunehmend auch Cannabis.
Ja. Das gibt Psychosen oder ähnliches? Oder eben unterschiedlich?
Es gibt
unterschiedlich.
Auch sehr gute und solide Untersuchungen, die zeigen, dass es eine Assoziation gibt zwischen Personen, die aufgrund zum Beispiel von Cannabis-Intoxikation in die Klinik kommen und ein Risiko haben, Cannabis-Psychosen zu entwickeln und dann wiederum im späteren Verlauf auch ein Risiko haben, dass sich diese Störung dann übersetzen kann in eine psychotische Störung, die dann im ungünstigsten Fall einfach auch nochmal anders behandelt werden muss, als jetzt eine isolierte, substanzgebundene psychotische Störung. Also das sind Probleme, die wir beobachten auch in der Klinik. Und in der Realität haben wir wirklich, also auch bei depressiven Erkrankungen, auch bei Angsterkrankungen, haben wir Alkohol als eine häufige Komorbidität. Also Komorbidität als zusätzlich vorliegende Erkrankung und vielleicht auch als anfänglichen Mechanismus für die Patienten, um mit bestimmten Dingen klarzukommen. Es ist natürlich einfacher, sich zu betrinken verhältnismäßig, als jetzt, als, keine Ahnung, Männer haben ja zum Beispiel ein Problem, sich Hilfe zu suchen. Ne? Mhm. Also Männer sind ja eine Risikogruppe für psychische Erkrankungen, weil sie häufig sehr viel später erkannt werden als psychisch erkrankt, sehr viel später behandelt werden und sehr viel weniger Hilfe sich holen. Aber wer trinkt zum Beispiel am meisten Alkohol? Das sind
Männer.
Wo man sich dann fragen kann, gibt es da Assoziationen? Gibt es da vielleicht Zusammenhänge, die wir uns auf einem ganz anderen Level mal angucken können? Gibt es da einfach viel mehr, vielleicht auch betroffene Männer von psychischen Erkrankungen, die kompensatorisch versuchen, diese Dinge für sich zu bearbeiten, zu verdrängen? Also es ist ein bekanntes Phänomen, dass Männer ein Riesenproblem mit Suchterkrankungen haben. Und wiederum haben Männer ein riesengroßes Problem damit, Suizide zu unternehmen. Ja, also der Großteil der Männer oder der Großteil der Suizidenten läuft ja auf Männer zurück. 75%.
Ich muss jetzt mal einhaken. Wenn ich einen Freund, Partner, Partnerin oder wie auch immer habe, wo ich denke, das könnte auch eine psychologische Erkrankung sein. Der trinkt oft oder ist anders auffällig oder ähnliches. Ja, auch da, wie ich vorhin gefragt habe, wo ist dann die Grenze? Wann spreche ich denjenigen drauf an und wie mache ich das? Weil ich stelle mir das vor, dass das auch so ein schleichender Prozess ist, dass jemand in so eine Situation reinrutscht. Wie stelle ich das an?
In dem Moment, wo ich anfange, mir Sorgen zu machen. In dem Moment, wo es mir auffällt.
Ja.
Wo ich mich fragen muss, ist das jetzt etwas, was ich mit dieser Person assoziiere, was bei dieser Person schon immer so war vielleicht? Oder hat sich etwas verändert? Hat sich die Person auch verändert? Hat sich das Verhalten der Person verändert? Und dann ist es natürlich an mir als Vertrauensperson, dann auch den Schritt zu machen und zu sagen, wenn ich glaube, dass wir dieses Vertrauensverhältnis haben, mir das dann auch zutrauen und sage, ich glaube, du hast, vielleicht hast du ein Problem, was mich interessieren würde. Du bist mir wichtig, du interessierst mich, ich möchte dich unterstützen, ich möchte, dass es dir gut geht und ich möchte, dass wir drüber reden, ne?
Wenn derjenige sich nicht helfen lassen will. Also wir hatten hier im Podcast mit dem Urologen Dr. Jäger schon den Fall, dass die Frauen meistens die Männer zum Urologen schleppen, weil sie sagen, du musst jetzt mal dahin und ne, weil auch zu spät und so, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, dass Frauen da schneller sind, aber eben auch diverse Probleme haben, ist ein anderes Thema, aber oft kommen sie mit den Männern.
Stichwort Unvernunft, ne? Also ja. Frauen haben an vielen Stellen mehr Vernunftsbewusstsein und mehr rationales Bewusstsein für Notwendigkeiten, als Männer das haben. Männer haben ja auch...
Vielleicht auch mehr Respekt vor dem eigenen Körper und den Gefahren oder so.
Ja, Männer haben ja auch eine teilweise sehr archaische Einstellung von den Dingen. Ja, ich brauche keine Hilfe, ich bin stark, ich muss alles alleine schaffen. Vielleicht auch zementierte Werte, Überzeugungen, die übernommen worden sind. Ne, ich darf nicht fragen, ich bin stark. Alles, was ich an Hilfe brauche, ist ein Zugeständnis der Schwäche. Ich möchte so nicht gesehen werden. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Ich schäme mich vielleicht auch, wenn ich frage und wenn ich was brauche. Und da gibt es ganz viele komplexe Dinge, die auch gesellschaftlich bedingt sind.
Jetzt noch die entscheidende Frage, wie gehen Sie damit um? Sie sind leitender Oberarzt in einer geschützten allgemeinen psychiatrischen Akutstation. Jetzt kommen Menschen zu Ihnen oder werden gebracht oder, wie sagt man, eingeliefert? Und was machen Sie dann?
Genau, die werden gebracht und werden dann aufgenommen, ne? Genau. Oder eben eingeliefert, je nachdem, mit wem man spricht.
Ja.
Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Beschreibungen dafür. Aber das ist ganz unterschiedlich, wie gesagt. Also wir versuchen erstmal uns ein Bild zu machen und dann zu überlegen, ist die stationäre Psychiatrie die Antwort auf die Fragestellung?
Hm. Ja, stationäre Psychiatrie heißt das eigentlich immer geschlossen, diejenigen kommen nicht raus oder gibt es da Unterschiede?
Auch da haben wir ganz viele unterschiedliche Modelle. Ja, wir haben eine geschützte Station jetzt bei den Kliniken jetzt in Mitte.
Geschützt heißt, da kommt man nicht raus, ohne...
Die Tür ist zu.
Ja.
Ja, die Tür ist zu, die Tür kann natürlich aufgemacht werden.
Mhm.
Aber auch da gibt es also deutschlandsweit ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt Stationen, die komplett offen sind, aber trotzdem geschützt sind. Wir haben eine geschützte Station, die erstmal zu ist und wo wir dann prüfen, was können wir mit den betroffenen Personen an Vereinbarungen treffen, also wie absprachefähig sind die. Der geringste Teil unserer Kapazität in der stationären Psychiatrie beläuft sich eben auf diese geschützte Station. Ne? Wir haben insgesamt über 130 Betten in der Klinik und das sind überwiegend Therapiestationen, die wir haben. Und ein kleiner Teil dieser Gesamtkapazität beläuft sich eben auf eine geschützte Station. Genau. Und wir haben eine Institutsambulanz, das heißt, das kann man sich letztlich wie eine psychiatrische Praxis vorstellen, die an ein psychiatrisches Krankenhaus angegliedert ist, wo wir schwer betroffene erkrankte Personen auch ambulant behandeln können. Das heißt, die bekommen bei uns Termine und können dann diese Termine wahrnehmen. Es gibt Kliniken, die Patienten auch zu Hause behandeln. Ja, das machen wir noch nicht.
Mhm.
Ja, würden uns das aber wünschen, dass wir das machen können, aber da hängen ganz viele auch Kostenfaktoren dran, mit denen man sich erstmal so als Klinik auseinandersetzen muss. Und man braucht natürlich die Ressourcen und auch die richtigen Patienten dafür, die man auch zu Hause betreuen können muss. Aber das sind so Entwicklungen aus der psychiatrischen Versorgungslandschaft heraus, die von Relevanz sind. Aber wir versuchen natürlich auch andere Dinge zu berücksichtigen. Ja? Also auch Angehörige oder niedergelassene Kollegen. Hausärzte, die den Großteil der Menschen mit psychischen Erkrankungen behandeln. wir haben gar nicht so viele Psychiater in Deutschland, Psychiaterinnen, dass die das stemmen könnten. Es gibt einen großen Selbsthilfebereich für psychische Erkrankungen. Es gibt hier in Essen mit der Wiese einen großen Träger von Selbsthilfegruppen, wo Betroffene und Angehörige zusammenkommen und auch da synergistische Effekte haben können. So überlegen wir eben, was braucht der Patient in dem Moment? Braucht er jetzt die Klinik oder braucht er eine andere Dosis an Therapie? Und in welchem Kontext ist das möglich, dass man das ambulant macht? Ich freue mich natürlich über jeden Patienten, der nicht auf eine geschützte Station muss.
Ja, bisher klingt alles sehr ruhig und ich habe jetzt so Filme vor Augen, die wahrscheinlich alles nicht so richtig darstellen, dass jemand also von zwei Leuten gepackt und festgebunden und wie auch immer da reingeht und dann erstmal eingeschlossen werden muss und da drin alles zertrümmert, bis er zur Ruhe kommt oder so. Gibt es sowas auch oder ist diese Vorstellung, gehört die eher in den Film?
Nein, es gibt Aggression und es gibt auch Zwang in der Psychiatrie. Das ist so, das ist Realität. Und wir sehen das ja auch an unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben wir vorhin ja so ein bisschen anklingen lassen, es gibt ja ganz viel auch mediale Darstellung von Verrohung in der Gesellschaft. Es gibt mehr Aggressivität. Das mögen teilweise auch Ausschnitte sein, aber was wir zumindest sehen in der Psychiatrie, ist ja auch so ein gewisses, hat so einen gewissen Brennglas-Aspekt. Ja, also wir sehen Dinge, die vielleicht auch, die wir ein bisschen früher sehen als andere. Ja, wir sehen Ausgrenzung viel früher. Wir sehen solche Dinge wie soziale Randständigkeit, Wohnungslosigkeit, sehen wir viel früher, als das an anderen Messstellen sozusagen auffallen würde. Und eben zu all diesen Entwicklungen in der Gesellschaft gehört natürlich auch Gewalt und Zwang. Und das ist in der Psychiatrie ein reales Thema, was schon seit vielen Jahren glücklicherweise auch erforscht wird und auch ein wichtiges Thema ist, um zu schauen, wie können wir Zwang verhindern. Ich glaube, wir können Zwang nicht ausschließen aus der Psychiatrie. Es ist immanent bei psychischen Erkrankungen, dass Menschen ihre Erkrankung nicht erkennen und das auch nicht wollen, dass sie behandelt werden. Das wird uns also begleiten.
Um das zu übersetzen, festbinden am Bett oder einschließen
auch,
oder
genau, so. Zwang heißt auch im schlimmsten Fall unmittelbare Anwendung von Zwang, also festhalten, isolieren, also absondern in speziellen dafür geeigneten Räumen oder eben auch teilweise oder zeitweise Fixierungsmaßnahmen oder eben auch Medikationen gegen den natürlichen Willen der Person, ne, die eben nicht behandelt werden wollen, aber wir nicht anders die unterstützen können oder eben Gefährdung nicht anders abwenden können.
Rechtlich muss das, glaube ich, vom Gericht veranlasst werden.
Genau.
Das können Sie nicht einfach mal so, wo Sie lustig sind.
Genau, es gibt keine Willkür. Ne? Mhm. Es gibt enge rechtliche Maßstäbe, an denen wir uns da ausrichten müssen, was auch richtig und wichtig ist. Aber eben trotzdem gibt es diese Notwendigkeiten, die glücklicherweise nur einen kleinen Teil meiner Arbeit ausmachen, aber die eben umso wichtiger sind.
Würden Sie sagen, Ihre Arbeit ist gefährlich, weil natürlich jemand auch mal unberechenbar loslegen kann?
Ich glaube, man muss das in Kontext setzen. Als Person, die im Gesundheitswesen arbeitet, hat man per se ein erhöhtes Risiko, auch an Personen zu geraten, die vielleicht auch aggressiv sein können. Das kann aus Besorgnis heraus entstehen oder aus Überforderung. Es gibt ja auch ganz viele Angehörige, die aggressiv reagieren, weil vielleicht auch Hilflosigkeit da ist, Überforderung da ist. Oder auch Patienten, die sich wirklich sorgen und wirklich Angst haben und glauben, dass sie nicht ernst genommen werden und dann aggressiv werden. Da müssen wir Unterschiede machen, glaube ich. Warum entsteht Aggressivität? Wir haben viel mit Intoxikation zu tun, zum Beispiel. Ne? Wir versorgen hier den Essener Hauptbahnhof. Ne? Der Essener Hauptbahnhof ist sehr beliebt. Da ist sehr viel los. Da kommen alle Leute von überall und in Essen wird auch sehr gut konsumiert. Also das sind so ein paar Aspekte, die dazu führen, dass wir ein bestimmtes Klientel auch teilweise an Patienten haben, die wir betreuen, die eben bestimmte Risikomerkmale mitbringen, wo wir dann entsprechend von Deeskalationsplänen arbeiten und sagen, okay, was brauchen diese Patienten jetzt oder diese Betroffenen zu dem Zeitpunkt und arbeiten das halt durch. Ne? Und manchmal ist dann eben das Ende der Verhandlung eine Medikation gegen den Willen. Zum Großteil läuft es glücklicherweise ohne das ab.
Nun frage ich einen Arzt auch immer gerne mal, wie viele Menschen können Sie heilen? Kommen alle nachher gesund wieder raus oder gibt es auch viele, die sehr lange bleiben oder die man nicht mehr 100% gesund machen kann?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir müssen uns klar machen, was ist eigentlich passiert bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch, den wir behandeln in der Klinik, zum ersten Mal in der Klinik ist. Da ist ja in der Regel schon ganz viel passiert und in der Regel sind die nicht neu erkrankt. Wir haben natürlich auch Menschen, die ganz akut, ganz frisch zum ersten Mal erkranken. Aber wir haben auch viele Patienten, die schon chronisch krank sind. Auch zum Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal kommen. Was ganz viele Faktoren hat. Vielleicht Scham. Ich will nicht, dass mir geholfen wird. Oder auch das Nicht-Erkennen einer eigenen Erkrankung. Ich habe doch gar nichts. Es ist doch alles in Ordnung. Oder vielleicht auch ein Hilfesystem, was nicht genau hingeschaut hat. Ja, oder auch Angehörige, die psychische Erkrankung ablehnen zum Beispiel. Ja, also wir haben ja ganz viel zugewanderte Betroffene auch mittlerweile, wo auch bestimmte Konzepte von psychischen Erkrankungen in manchen Regionen unserer Welt anders beurteilt werden als bei uns in Mitteleuropa, ne, wo auch noch viel mehr Stigmatisierung zum Beispiel eine Rolle spielt, wo auch Selbststigmatisierung von Betroffenen eine Rolle spielt, die sagen, oh Gott, die bemerken zwar vielleicht etwas an sich, aber
die sagen, ja, ich habe auch Schmerzen, aber sie können nicht benennen, dass es irgendwo doch auch was Psychisches ist.
Würden im Leben vielleicht nicht sagen, ich bemerke da irgendwas, was mir suspekt ist und ich brauche Hilfe.
Oder Ängste.
Aber schämen sich vielleicht, weil sie dann auch glauben, da passieren dann Sachen mit mir, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Das ist natürlich, die Psychiatrie in Deutschland ist ja eine Blackbox. Der Großteil der Menschen in der Psychiatrie hat ja gar keine Ahnung, was wir in der Psychiatrie machen. Und das ist wichtig, darüber zu sprechen. Und
wir sprechen schon fast eine Stunde drüber, von daher, das ist sehr viel Stoff. Vielleicht können wir darauf verweisen, dass Sie ja auch, das merken wir jetzt auch, ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten. Ich meine, Sie machen das auch bei Instagram oder LinkedIn oder so. Was ist da Ihre Botschaft? Also wollen Sie da mehr aufklären, dass mehr Leute merken, ja, lieber mal früher jemanden ansprechen oder selbst auf sich hören, da stimmt was nicht?
Genau das. Also ich glaube, das ist eine niedrigschwellige Möglichkeit, Menschen mit eben diesem Kontext psychische Erkrankung überhaupt in Berührung mal zu bringen. Ja, sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen, was ist das eigentlich? Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Belastung innerhalb unserer Gesellschaft ist mit der Häufigkeit von psychischen Erkrankungen, dann sind wir alle gut beraten, uns damit auseinanderzusetzen. Ja, wenn wir uns anschauen, dass auf die Lebenszeit gerechnet, jeder Zweite im Laufe seines Lebens eine psychische Erkrankung, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich entwickeln wird. Und wir im Moment fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung haben, die unter einer psychischen Erkrankung leidet, dann ist das ein häufiges Phänomen, wo wir uns auch als Gesellschaft klar machen müssen, wie wollen wir da rangehen, wie wollen wir das bewerten, was können wir den Menschen anbieten, wie können wir die mitnehmen, wie können wir sicherstellen, dass wir die nicht verlieren, die Menschen. Das ist mir ein Anliegen, ja, da das sichtbar zu machen, dass psychische Erkrankungen echte Erkrankungen sind und keine ausgedachten Konstrukte, die wir Psychiater uns überlegen, dass das echtes Leid verursacht bei Menschen und dass das echte Funktionsbeeinträchtigungen sind und wir die genauso behandeln müssen wie somatisch oder wie körperliche Erkrankungen.
Also so, um das mal konkret zu machen, so Dinge wie jemand vermeidet immer mehr rauszugehen oder unter Menschen zu gehen oder jemand kann nachts nicht schlafen, ist antriebslos oder ähnliches, so Richtung Depression. Also solche kleinen Zeichen, meinen Sie schon sowas?
Ich glaube, wenn wir das lernen, genauer hinzugucken und auch, dass Menschen bei sich selber vielleicht wieder ein Gefühl dafür bekommen, was ist eigentlich, wann geht's mir eigentlich gut? Und was ist eigentlich bei mir gerade los? Dann haben wir, glaube ich, so was den Awareness-Faktor angeht, schon relativ viel erreicht. Aber ich glaube, was mich antreibt bei dieser, ob das jetzt LinkedIn ist oder ob das Insta ist oder ob das Podcasten auch ist, ist eben dieses ins Gespräch kommen und ins Gespräch bringen mit so vielen Menschen wie möglich, die hoffentlich dann auch so divers in der Tätigkeitsausübung sind wie möglich. Weil psychische Erkrankungen betreffen uns alle, ob als mich als Behandler oder als ob das Angehörige sind oder ob das Kollegen sind, mit denen man zusammenarbeitet. Da, wo Menschen sind, sind auch psychische Erkrankungen. Und
noch eine Frage, die ich auch vielen Ärztinnen und Ärzten hier im Podcast schon stelle. Das ist ja am Schluss auch das Wichtigste. Kann ich das vermeiden? Gibt es eine Form von Prävention auch bei psychischen Erkrankungen, dass ich gar nicht erst da reinkomme? Also wenn es soweit ist und frühzeitig mich an den Fachmann wenden, das ist das eine, aber kann ich irgendwas vermeiden? Oft ist es ja Ernährung und Sport, aber wie ist das hier?
Genau, oft ist es Ernährung und Sport. Ja, hier auch. Nein, aber es gibt also regelmäßige Aktivitäten, die ich gerne mache. Schlafen, ausgewogener Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, Alkohol, ne? Also nicht so viel Alkohol trinken. Also Deutschland ist halt nun mal ein sehr an vielen Stellen sehr risikolastiges Land, auch was bestimmte Ernährungsstile angeht. Schauen, dass was machen wir denn? Wir arbeiten viel, wir stressen uns viel, dass wir auf ausgewogene Dinge achten, dass wir Zeit uns für uns nehmen und für die Personen, mit denen wir eigentlich gerne ja zusammen sind und die ja auch unser Leben lebenswert machen, unsere Angehörigen und unsere Freunde, die für uns wichtig sind, dass wir Zeit auch mit denen verbringen. Ich glaube, das ist die beste Prävention, die man betreiben kann und eben sich anschauen, habe ich ein Risiko dafür, wirklich diese Erkrankung oder irgendeine Form der Erkrankung zu entwickeln. Da muss ich natürlich besonders aufpassen und eben noch ein stärkeres Augenmerk auf einen ausgewogenen Lebensstil dann haben.
Und nur im Internet gucken und sich helfen lassen von ChatGPT, ich hatte es am Anfang ja angedeutet, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
Ja, genau. Also es gibt auch da mittlerweile sehr belastbare Daten, dass je mehr Bildschirmzeit Menschen aufweisen, desto schlechter das für die psychische Gesundheit ist. Also gerade bei jungen Menschen, die ja teilweise schon die jetzt mit Smartphones zum Beispiel aufgewachsen sind. Ja, also ich kenne ja noch die Wählscheibe. Mhm. Ich habe früher auch noch in der Telefonzelle telefoniert.
Ja.
Ich hatte auch erst mit Anfang 20 ein Handy. So, ne? Das ist aber anders, wenn jemand mit 10 Jahren ein Smartphone hat und dann eigentlich nur noch in Wischbewegung unterwegs ist und dann eben Kinder und Jugendliche Bildschirmzeiten von 5, 6, 8 Stunden am Tag haben. Da gibt's Daten, die zeigen, das ist nicht gut für die psychische Gesundheit. Das ist nicht gut für das Wohlbefinden von diesen Kindern und Heranwachsenden und Jugendlichen. Gerade auch junge Frauen, ne? Stichwort Selbstbild, Stichwort Essstörung. Also es gibt ja bestimmte Erkrankungen, die wir jetzt viel häufiger sehen, zum Beispiel auch bei jungen Menschen, auch depressive Erkrankungen bei jungen Menschen, auch mehr Suizide bei jungen Menschen. Da müssen wir uns als Gesellschaft fragen, sind das Bewegungen, die wir unterstützen wollen? Woran liegt das da eigentlich? Also es gibt so ein paar drohende Anzeichen, dass wir bestimmte Dinge uns genauer angucken müssen. Und dazu gehört eben auch der Punkt Social-Media-Nutzung. Dazu gehört der Punkt, wie wollen wir eigentlich auch künstliche Intelligenz integrieren in unser Leben? Was können wir uns abnehmen lassen von künstlicher Intelligenz und wo müssen wir auch Verantwortung bei Menschen lassen und auch sagen, was kann KI eigentlich nicht? Ja, KI kann nicht entscheiden, zum Beispiel. Das ist ja schon in der Medizin schon eine ganz lange Frage, ne? Ab wann behandelt eigentlich nur noch die KI? Braucht man den Menschen eigentlich nur noch als Erfüllungsgehilfen der künstlichen Intelligenz? Ich glaube, da sind wir im Kern trotzdem noch ganz weit von entfernt, weil wir eigentlich gar nicht wissen, wie sollen wir das eigentlich umsetzen, wie sollen wir das eigentlich ethisch umsetzen. Und gerade dieser Aspekt Nutzung von ChatGPT zum Beispiel, zeigt ja, dass junge Menschen, aber auch ältere Menschen, haben Interesse daran, sich auseinanderzusetzen, haben Interesse daran, Fragen zu stellen und auch Vertrauen zu sagen, ich bemerke bei mir etwas und ich brauche Feedback. Ich will Austausch, ich will eine Form der Bindung. Das ist ja das, was ChatGPT leider sehr gut kann. Ja. Dieses Bindung herstellen, aber dabei keine echte Verbindlichkeit hat, sondern immer das auf Kosten der Nutzungsdauer berechnet. Ja, eine KI macht nämlich genau das. Sie nutzt die Verbindung zum Menschen, um die Nutzungsdauer zu verlängern und nicht um die Probleme von Menschen zu verbessern.
Das ist ein spannendes Feld. Ich glaube, da könnte man noch eine Stunde reden. Ich würde es an der Stelle mit diesem Einblick und vielleicht auch mit der Warnung, achtet darauf, bei euch selbst und bei anderen belassen. Eine Frage an Sie noch, bevor ja Sie auch gleich noch das letzte Wort haben. Wie schützt sich ein Psychologe gegen Stress?
Das weiß ich nicht, wie ein Psychologe das macht. Ich als Psychiater kann, ich versuche mich auszutauschen. Ich versuche, mit Kollegen viel zu sprechen, auch aus anderen Fachbereichen. Versuche, eben diese Sichtbarkeit herzustellen für die Relevanz auch von psychischen Erkrankungen. Ich bin ganz dankbar, dass meine Frau keinen Medizinkontext hat. So, das hilft mir auch ganz viel, so im Privatleben, weil ich da eine ganz andere Ebene auch so im Austausch bekomme, ne, dass ich da so ein bisschen auch rauskomme aus dieser Blase. Ich habe eine unterstützende Familie, mit der ich gut zurechtkomme. Ich kann gut abschalten, auch von der Arbeit. Natürlich gibt es manchmal Dinge, wo man sich ärgert und die so ein bisschen an einem kleben. Aber in Summe kann ich da gut mit leben, weil ich auch so ein bisschen Abwechslung zulassen kann und einfach Leute habe, mit denen ich mich gut austauschen kann und wo ich Vertrauen habe und wo ich auch ja, Feedback bekomme, wenn ich ja, irgendwie anfangen, komisch zu werden.
Sagt Simon Kurzer als der Oberarzt, Podcaster und Psychiater, hier sage ich es richtig, aber wir haben am Anfang des Podcasts darüber geredet, wo die Unterschiede sind, aus Essen von den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Danke für die Einblicke in ja dann doch eine andere Welt des Krankenhauses und von Krankheiten, mit denen wir uns vielleicht viel zu wenig beschäftigen. In Leiden und das tägliche Bemühen, schwerste psychische Störungen zu vermindern oder gar zu heilen. Sie haben gleich das Abschlusswort, wie üblich. Weitere medizinische Themen gibt's bei Essen im Ohr. Ich habe es ja zwischendurch immer mal gesagt. Von Migräne bis Hals-Nasen-Ohren, von Diabetologie bis zum Männerarzt, dem Urologen. Und Essen im Ohr hat auch für dieses neue Jahr großartige Themen in Planung. Eure Wünsche und Vorschläge nehmen wir auch gern. Die könnt ihr uns schicken an podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug, übergebe hier zum üblichen Schlusswort an unseren Talkgast Simon Kurzhals.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass wir dranbleiben, dass wir weiterhin drüber sprechen, was machen psychische Erkrankungen mit den Betroffenen, mit deren Lebenswelt, auch mit den Lebenswelten der Angehörigen und mit unserer Gesellschaft. Wie können wir Antworten darauf finden, wie wir, ja, auch Erkrankungen vielleicht viel früher behandeln können, ohne dass wir nur noch Feuer löschen müssen. Das wäre mir wichtig und genau, bis zum nächsten Mal.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen.